SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Im Saarlandtag ist in diesen Tagen wenig los, denn passend zu den Sommerferien ist auch Sitzungspause. Heißt, die Abgeordneten haben frei. Aber bedeutet das gleich Urlaub? Sind alle Ministerinnen und Minister ausgeflogen und schon unterwegs? Unsere Landespolitik-Reporterin Stefanie Balle hat sich auf die Suche gemacht.
Es ist still im Landtag. Sitzungspause für 6 Wochen. Kein Ausschuss, keine Arbeitsgruppe, kein Plenum. Auch das Restaurant bleibt zu. Die Pforte ist trotzdem rund um die Uhr besetzt. Man kann also rein, wenn was zu erledigen ist. Max Raber macht das jeden Tag, sagt der SPD-Abgeordnete aus St. Ingbert. Nicht um 8 Uhr wie sonst, aber spätestens um 9.
Ich nutze die Zeit dann auch immer ganz gerne, um auch noch den Schreibtisch leer zu kriegen. Es laufen immer unheimlich viele E-Mails an, die kann man immer nicht ganz ajour dann lesen.
In Sommer-T-Shirt und Bermuda.
In der sitzungsfreien Zeit kann man auch mal etwas legerer ins Büro kommen.
Das schätzt auch sein Kollege von der CDU, Alwin Theobald.
Jeans und Hemd müssen genügen.
Der stellvertretende Fraktionssprecher absolviert in den ersten Ferienwochen erstmal seine Sommertour. Dabei besucht er landwirtschaftliche Betriebe oder noch nicht geförderte Projekte.
Wir können uns nicht im Elfenbeinturm oder im luftleeren Raum hier im Landtag bewegen. Wir müssen mit den Menschen draußen reden. Nur dann wissen wir auch genau, was gemeint ist. Und wenn man sich das vor Ort anschaut, dann versteht man auch, sag ich mal, ohne Übersetzer, was die Probleme sind.
Das nimmt er dann mit in die parlamentarische Arbeit nach der Sommerpause. Wirklich Urlaub machen beide die letzten beiden Ferienwochen. Sitzungsfreie Zeit, das ist für Minister noch mal was anderes als für Abgeordnete. Kulturministerin Christine Streichert-Clivaux besucht gerade die Moderne Galerie. Nicht um eine Ausstellung anzuschauen, sondern für Gespräche und für das, was Besucher sonst nicht sehen.
Hier in der Modernen Galerie war ich jetzt gerade in dem Teil, der sich mit den Restaurierungen der Sammlung und den Werken beschäftigt. Und das sind eben Menschen, die ganz wichtig sind für diesen Kulturbetrieb und die in der Regel gerade bei Eröffnungen oder so seltener in Erscheinung treten.
Ihre Sommertour führt sie täglich in eine andere Kulturstätte. Zeit zum Verreisen hat sie in den mittleren beiden Ferienwochen. Vorher und nachher muss sie für die Schulen ansprechbar sein. Und im Notfall sowieso erreichbar.
Das ist tatsächlich so, dass wir eigentlich als Ministerinnen und Minister immer erreichbar sind.
Die Weltlage ist angespannt. Da muss ein Innenminister, der für die innere Sicherheit zuständig ist, auf jeden Fall erreichbar sein. Strahlend empfängt mich Reinhold Joost in seinem Ministerbüro.
Ich strahle trotzdem, weil mir der Job immer noch sehr viel Spaß macht.
Mit Leuten ins Gespräch kommen, bei den Festchen, das liegt ihm. Dabei ist er so echt, wie er es eigentlich immer gerne sein möchte. Zeitdruck ist trotzdem. 8 Termine am Tag und längst nicht nur Dorffeste. Ufts.
Hört sich jetzt kurios an, aber am besten kann ich entspannen beim Hemdenbügeln.
Ja, dann lade ich unseren Innenminister doch mal zu mir nach Hause ein. Kann er auch ein paar Hemden bügeln. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Urlaub. Herr Joost, kommen Sie gern vorbei. 4 Jahre ist es schon her, dass für viele Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen plötzlich alles anders war. Am 14. Juli 2021 kam in kürzester Zeit so viel Regen runter, dass vor allem im Ahrtal sich 135 Menschen nicht mehr retten konnten vor den Fluten. Rund 9000 Gebäude, Infrastruktur, Straßen und Brücken wurden zerstört. Häuser, Schienen, Campingplätze, Sportanlagen, Parks, Dorfplätze, plötzlich alles weg. Und 4 Jahre danach, wie geht's voran mit dem Wiederaufbau im Ahrtal? Eine Frage, bei der es ganz entscheidend darauf ankommt, wen man fragt, sagt Christian Giese-Kessler. Er ist nämlich dieser Frage dort nachgegangen.
Ein Dorffest vor knapp einem Monat in Dernau, einem kleinen Weinort an der Ahr. Aber hier wird kein neuer Weinjahrgang gefeiert oder ein Schützenfest oder ein Feuerwehrfest, sondern hier wird eine Brücke gefeiert. Und zwar die erste fertig wiederhergestellte Autobrücke des Ahrtals. Volle 4 Jahre nach der Zerstörung. Eine lange Wartezeit, das weiß auch Landrätin Cornelia Weigand.
Ich wohne hier auch mitten im Tal. Wir sind froh um alles, was wir schaffen. Und deswegen ist dieser Meilenstein so schön, der verbindet die zwei Orte. Er verbindet aber eben auch die Menschen, die hier leben und macht den nächsten Schritt in die Zukunft.
Auf der anderen Seite der Brücke steht die Vinothek der Daganova Winzergenossenschaft. Es ist die größte Genossenschaft im Ahrtal. Die Vinothek ist schick und modern und ebenfalls gerade erst frisch wiedereröffnet, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Dominik Gieler.
Ist mit der größte Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde Altenahr. Deswegen freuen wir uns über diesen bedeutenden Schritt wieder in die Normalität. Wenn es der Daganova oder einer Winzergenossenschaft schlecht geht, dann sagt man, geht es den Leuten schlecht, weil viele natürlich auch davon abhängig sind. Und es freut mich sehr, dass das so gut geglückt ist.
Bezahlt wird das meiste vom Wiederaufbaufonds, den Bund und Länder aufgelegt haben. 30 Milliarden Euro sind drin. 5 Milliarden Euro wurden bislang insgesamt von Rheinland-Pfalz und NRW abgerufen. Über 3 Milliarden davon sind bereits in die Infrastruktur im Ahrtal geflossen. Bei vielen Einzelprojekten geht es voran, besonders bei Prestigeobjekten wie dieser Brücke in Dernau, dem Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr oder der Altstadt von Ahrweiler. Abseits davon gibt es aber auch viel Frust. Projekte verschieben sich, müssen umgeplant oder im schlimmsten Fall ganz abgebrochen werden, sagt der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orten.
Wir leiden darunter, dass wir mit den gleichen Gesetzen traktiert werden, die für alle gelten. Und das ist bei dem Wiederaufbau eines Katastrophengebiets schlicht nicht möglich. Solche Prozesse, die wirklich mürbe machen, weil sie in Verwaltungsstuben enden, die müssen weg.
Mit Abstand am schnellsten voran geht es übrigens bei der Ahrtalbahn. Die fast völlig zerstörte Bahnstrecke ist voll im Zeitplan und soll Ende des Jahres wieder eröffnet werden. Dass ausgerechnet die Bahn beim Wiederaufbau am pünktlichsten ist, ist allerdings eine Pointe, über die nur die wenigsten im Ahrtal lachen können.
4 Jahre Flut im Ahrtal. Unser Reporter Christian Giese-Kessler ist zum traurigen Jahrestag hingefahren und hat geschaut, wie es mit dem Wiederaufbau läuft. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ohne Frank Farian würden wir hier auf SR3 heute weniger Lieder spielen oder andere. Der Produzent hat vor allem in den 70ern einen Smash-Hit nach dem anderen gemacht. Seine Karriere hat er hier bei uns im Saarland gestartet, in Spiesen-Elversberg. Und genau dort wird sein Andenken 1,5 Jahre nach seinem Tod noch aufrechterhalten. Zum Beispiel mit einem Denkmal auf seinem Grab. Patrick Wirmer hat das unter anderem für uns besucht.
Wer Frank Farian besuchen will, sieht erstmal wenig von Glamour und Disco. Am Ende einer Straße in einem einfachen Wohngebiet liegt der kleine Friedhof Gensberg. Die Anlage selbst ist eher unspektakulär. An einigen Stellen fehlt es etwas an Pflege. Größere Grabstellen gibt es kaum. Da fällt das Grab von Franz Reuter alias Frank Farian und seiner Mutter gleich doppelt auf. Etwa 4x4 Meter misst die Anlage. Statt Grabplatte ist ein riesiges Mischpult zu sehen mit den Einstellungen von Daddy Cool. Unter den Porträts von Mutter und Sohn 2 Liedzeilen. Der Mond ist aufgegangen und
by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Nicht nur bei Bürgermeister Bernd Huf löst das ein Summen im Kopf aus.
Das hat man sofort im Kopf, das stimmt. Jetzt Rivers of Babylon kann man ja zuordnen. Ja, der Mond ist aufgegangen. Wahrscheinlich hat das die Mutter dem lieben Franz Reuter als Abendlied vorgespielt.
Es ist eben ein besonderes Grab, nicht nur in seinen Dimensionen. Es wird immer mehr zur Pilgerstätte.
Die Mitarbeiter des Friedhofs berichten täglich, dass auch Menschen von weiter her, also man erkennt es ja an den Autokennzeichen, von überall her kommen Personen und bestaunen das Grab, auch wenn hier jetzt Friedhofsbesucher sind. Jeder geht an dem Grab vorbei. Ich meine, es sticht auch heraus, das muss man schon sagen.
Und wie kommt das Monument bei den Spiesern selbst an? Clarissa Spaniol findet die Anlage einfach.
Ehrlich, gigantisch finde ich das. Auch schon die Beerdigung, als die hier stattfand und die vielen Blumen und Kränze. Ja, es war anders.
Das sehen offenbar auch die Fanclubs so, die aus Deutschland anreisen, um das Grab von Frank Farian zu besuchen. Und den Ort, an dem seine Musikkarriere begann. 1961 mit 20 zog er nach Elversberg. Im Anwesen am Ring 22 in Schüren eröffnete er sein erstes Tonstudio. Ein Erbe mit Potenzial. Im Rathaus gibt es schon erste Ideen.
In der Nähe ist das Waldgebiet und es sind Wanderwege. Wir können einen Wanderweg derart gestalten, dass Lieder von Boni M. oder Milli Vanilli oder was auch immer oder von Frank Farian und die Schatten eingespielt werden, damit man auch seiner weiterhin gedenkt. Also es gibt viele Ideen, es sind auch schon viele Ideen an uns herangetragen worden, aber das Ganze muss ja dann auch mit der Familie besprochen werden.
Wir können dann im Wald die Vögelchen mitsingen, wenn da Songs von Frank Farian laufen. Hört sich aber so an, als könnte Spiesen-Elversberg bald zur Pilgerstätte für den Hitproduzenten werden. Die Karriere von Frank Farian ist nämlich dort gestartet, wie wir gehört haben.
Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle.
Und unsere Tour führt uns heute nach Lothringen auf die Burg von Joligny. Und wie jede gute Burg gibt es auch bei dieser eine Menge sagenumwobener Geschichten mit prominenter Besetzung. Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans zum Beispiel. Aber im Gegensatz zu vielen anderen dieser Jeanne d'Arc-Geschichten endet diese hier nicht auf einem Scheiterhaufen, sondern wo? Das hören wir jetzt von Lisa Huth.
Zunächst die überlieferte Geschichte.
Im Januar 1430 fiel die Jungfrau von Orléans bei der Belagerung von Compiègne Jean-Bartard de Luxembourg in die Hände. Er lieferte sie für 10.000 Livres d'or an die Engländer aus. Am 30. Mai 1431 wurde sie in Rouen verbrannt.
Allerdings steht im Livre des Comptes de la Ville d'Orléans, im Buch der Stadt Orléans geschrieben, 5 Jahre nach ihrem angeblichen Tod in Rouen erhielt ein Waffenherold 2 Goldtaler als Belohnung für 2 Briefe, die er im Auftrag von Jeanne La Pucelle in die Stadt gebracht hatte. La Pucelle ist ein anderes Wort für Jungfrau, also die Jungfrau Johanna. 3 Jahre später, so heißt es, kam Jeanne d'Arc persönlich nach Orléans. Sie trug den Namen Jeanne des Armoises.
Ça, c'est Jeanne des Armoises et Robert des Armoises. Voilà.
Und damit sind wir in Joligny gelandet. Der Schlossherr Emmanuel Pénétrat zeigt auf Gemälde des Paares, die im Treppenaufgang der Burg hängen. Robert d'Armoise heiratete in Luxemburg die eben erwähnte Jeanne. In Metz gibt sie sich als Jeanne d'Orléans zu erkennen.
Les deux frères de Jeanne d'Arc l'ont reconnu aussi immédiatement.
So ist es dort dokumentiert. Ihre Brüder hätten ihre Echtheit bestätigt. So lebte Jeanne denn im Schloss von Joligny bis an ihr seliges Ende.
Wenn die Geschichte denn wahr ist.
Eigentlich ist das egal.
Douce Dame Jolie.
Die neuen Schlossherren, die unter Denkmalschutz stehende Burg aus dem 11. Jahrhundert liebevoll eingerichtet haben, brachten neues Leben in das Dorf. Sie stehen auf dem Standpunkt,
qu'un château, ça appartient tout le monde déjà.
So eine Burg, die gehört allen. Und weil viele aus dem Ort sie so sympathisch finden, helfen sie mit, das Schloss wieder herzurichten. So etwa Manon.
Je suis la fée du logis du château.
Sie sieht sich als Fee der Quartier. Tiere. Die 15 Betten sind nämlich regelmäßig belegt, weil so viele Hochzeiter in der geheimnisumwitterten Burg einen idealen Ort für ihre Feierlichkeiten sehen.
Parce que c'est un lieu rempli d'énergie.
Es ist ein Ort voller Energie, ein magischer Ort. Da kommen so viele wundervolle Dinge rüber. Ob an der freistehenden Weide im Park, aus der ein Quell entspringt, ob im tiefen Brunnen im Innenhof, den stilecht eingerichteten Zimmern mit modernen Bädern, ob in der Taverne oder auf den Bänken unter den Bäumen im Innenhof, alles atmet hier Geschichte. Und wenn man den Büchern aus Metz und Orléans Glauben schenken kann, sogar Weltgeschichte.
Die Burg von Joligny in Lothringen, unser Ausflugstipp von Lisa Huth.